Ich dachte mir, wir nehmen uns mal die Zeit, heute Morgen über die Bedeutung des Abendmahls zu predigen. Warum feiern seit 2000 Jahren alle Christen regelmäßig Abendmahl? Wo kommt das her? Und warum? Und was ist die Bedeutung? Haben wir nicht zu Hause genug zu trinken und zu essen? Müssen wir auch noch so eine kleinen Becherchen uns anschaffen? Was ist das? Fördern wir den Umsatz? Worum geht das? Helfen wir Unternehmen, dass sie nicht verrecken, weil sie diese Dinger produzieren? Wozu haben wir Abendmahl? Es ist schon komisch, dass nichts im Verlauf der Kirchengeschichte so sehr und so ausgiebig bestritten und gestritten wurde, wie über das Abendmahl. Das ist einzigartig. Und wenn Themen sehr strittig sind, dann sind sie auch oft besonders bedeutungsvoll. Das ist so mit dem Leben des Heiligen Geistes, das wurde bestritten. Das Thema Taufe ist ein Streitthema in der Kirchengeschichte. Und es sind alles so Grunddinge, die so eine powervolle Auswirkung haben, wenn wir sie leben. Und so ist es auch mit dem Abendmahl. Was macht das Abendmahl so bedeutend, bedeutsam? Jesus hat vor 2000 Jahren gelebt. Ja, wenn du in die Kirche kommst und Predigten hörst, dann wird es und dann sollte es immer um Jesus gehen, weil er ist der Grund, warum wir da sind und mit ihm leben. Und dann switchen wir automatisch 2000 Jahre in eine Lebenswelt, die uns völlig fremd ist, zurück. Aber daran müssen wir uns gewöhnen. Ja. So, Jesus vor 2000 Jahren, kurz bevor er gestorben ist, an diesem Abend, an diesem Donnerstag, setzt dieses Abendmahl anlässlich eines jüdischen Festes, nämlich das Passamahl, mit seinen Jüngern ein. Und es gibt vier längere Berichte im Neuen Testament. Das Neue Testament ist das Stück Bibel, was uns die Geschichte ab Jesus aufzeigt für circa 50, 60, 100 Jahre. 100 Jahre, bis Johannes, letztes Buch, 100 Jahre Kirchengeschichte. Ja? Lohnt sich zu lesen. Kauft ihr die evangelistische Übersetzung, das ist ein modernes Deutsch. Ich mache gerade seit einem Jahr meine Bibellese mit dieser Bibel. Ich bin jeden Tag fasziniert über diese Übersetzung aus den Grundtexten. Und es gibt vier längere Berichte von Matthäus, Markus, Lukas und dann Paulus, dem Apostel. Alle vier erzählen über dieses erste Mal, wie Jesus das sogenannte Abendmahl bei einem Essen mit seinem Jünger, beim letzten Essen mit seinen Jüngern erzählte. Und es ist während des Passafestes. Und das Passafest, und jetzt müssen wir nochmal zurückgehen als Christen in die historische Israelzeit. Wir schweben heute mal 3.500 Jahre zurück, ja, von heute an. 3.500 Jahre zurück, circa 1400 vor Christus. Seit da wurde das Passafest gefeiert. Dieses jüdische Passafest, was Jesus vor Augen hatte, worin Jesus da jetzt gerade war, wurde immer im April eines Jahres gefeiert. Und es erinnert an das Volk Israel und an die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei um 1400 vor Christus. Ich habe euch ein Bild jetzt mitgebracht, dass wir da so mal ein bisschen eintauchen können. Die israelitische Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Da waren die Pharaonen und die hatten die Weltherrschaft, wollten sie sichern. Und der Pharao, um den es hier jetzt geht, hatte eben eine besondere Situation, dass da in seinem Land ein hebräisches Volk lebte. Die starteten mal mit 70 Hebräern und jetzt waren sie 1,5 Millionen. Es gibt unterschiedliche Berechnungen, aber da sind sie und der Pharao hatte nicht nur die ägyptische Sklaverei, das war nicht nur eine politisch-soziale Problematik. Also, es war sie, ne? Der ägyptische Pharao wollte die Weltherrschaft immer mehr festigen und brauchte dazu Sklaven zur Errichtung dieser unglaublichen Bauten und Städte und Pyramiden etc. Und da kam ihm dieses Millionenvolk der Hebräer natürlich gerade recht und er hielt es als Sklavenvolk. Natürlich war es eine politisch-soziale Problematik, aber die ägyptische Sklaverei wurde immer mehr zu einer geistlichen Problematik. Weil Ägypten eben die Hebräer als Sklaven hielt und Gott nun mal eben die Hebräer zu seinem Volk gemacht hat, das war eine ganz einfache und schlichte und unspektakuläre Ansage an einen nomaden Menschen namens Abraham, noch viel früher zurück, nochmal 1000 Jahre zurück, wo Gott sagt, weil du mich liebst, werde ich dich segnen. Und du wirst Kinder kriegen und die werden Kinder kriegen und die werden Kinder kriegen und dann wird ein Volk aus ihnen werden. Und mit diesem Volk werde ich für alle Zeit in dieser Welt Geschichte schreiben. Deswegen existiert heute noch Israel. Und wieder Israel. Aber das haben Menschen, wollten nicht Menschen, heute auch nicht, nie zur Kenntnis nehmen. Dass nicht nur wir in einer politisch-sozialen Problematik leben, sondern auch in einer geistlichen Problematik leben. Das verstehen die meisten Menschen auch heute nicht. Das verstehen heute nicht mal die Juden. Wir waren in Israel vor vielen Jahren und da haben uns Juden gesagt, Mensch, kann die Welt uns nicht einfach in Ruhe lassen? Wir wollen einfach nur als Menschen in dieser Welt leben. Nein, das geht nicht. Weil es neben einer politisch-sozialen Problematik immer auch eine geistliche Problematik ist. Da ist ein Gott im Himmel, der hat gesagt, ich werde mit bestimmten Menschen meine Geschichte schreiben. Und aus dieser Nummer kommen weder die Juden noch die Christen raus. Wir gehen wieder zurück zu dieser Wahnsinnsproblematik, die sich da aufbaut. Und diese ägyptische Sklaverei wurde nun zunehmend zu einer geistlichen Problematik, weil eben Gott jetzt einen Zeitpunkt kommen ließ. Es war die Zeit erfüllt. Gott stand auf und sagte, jetzt ist mein Volk groß genug. Jetzt ist die Schweinerei der ägyptischen Ungerechtigkeiten groß genug. Jetzt führe ich das Land raus. Und der Pharao sagte, du kannst das Volk nicht rausfühlen, du nimmst mir meine Sklaven weg, ich brauche dieses Volk, um in Ägypten meine Macht zu statuieren. Aber Gott interessiert nicht, was wir Menschen wollen, wenn seine Zeit gekommen ist, passieren die Dinge, die Gott vorgesehen hat. Und der Pharao wollte sie auf keinen Fall loslassen und da erweckte Gott diesen Mose, der dann in Diskussionen und in Diplomatie trat mit dem Pharao und der Pharao saß natürlich fest im Sattel in seiner Macht. Er war der Stärkere und seine natürliche Macht stand im Konflikt mit Gottes übernatürlicher Vision. Und er scherte sich einen Dreck drum, was Gott dachte oder was Mose meinte, dass Gott zu ihm sprach. Das interessierte den Pharao nicht. Aber Gott hat einen Plan, Menschen aus der Gefangenschaft in Freiheit zu führen. Gott hat einen Plan für diese Welt, Freunde, nämlich diesen kaputten Planeten wiederherzustellen für die nächsten 1000 Jahre, so kündigt es die Bibel an. Und Gott kommt, Jesus kommt in diese Welt. Es interessiert ihn nicht, was wir für Pläne haben, sondern er hat seine Pläne. Und so kam es, dass Plagen auf das Volk Israel kamen und es kam zu der Frage, ob Pharao nach Plage und um Plage einlenken würde. Doch der Gotteshass und diese Verbitterung und dieser menschliche Ego wurde stattdessen immer größer. Mensch, wir könnten doch umkehren und irgendwie mit Gott in Diplomatie treten, oder nicht? Nein, wir müssen einen auf noch mehr Rebellion und noch mehr. Es gibt gerade, ihr habt alle die La Palma-Bilder vor Augen, wie der Vulkan da ausbricht. Mein Enkel ist da fasziniert über Vulkane. Und nun ist er halt gerade mal Zeitzeuge eines dauerhaften Vulkanausbruchs. Und da gibt es zahlreiche YouTube-Seiten mit Livestream. Da sind 3 Kameras und nonstop kannst du dir gerade aktuell den Livestream von dem La Palma-Vulkanausbruch, der ist gestern ja wieder extrem stärker geworden, anschauen. Und dann gibt es den Live-Chat. Dann gibt's den Live-Chat, da sind immer so 5.000-6.000 Menschen drin und ich verfolge gerne mal so ein paar Minuten, läuft so nebenbei Und dann liest du diesen Chat und dann gibt es, dann wird alles Mögliche gelabert, alles Mögliche. Und dann kommt dann eine Zeile, es fängt ja immer unten an, es geht ja immer ganz schnell, ja, die Chats. Und dann kommt, Jesus kommt bald wieder. Du kannst einen Augenblick gucken, dann ist das Ding gelöscht. Ich frage mich, warum das Herz von mir als Mensch so gestrickt ist. Gott kündigt Dinge an. Gott sagt, Leute, kehrt doch mal um. Und statt mit Gott in Diplomatie zu kommen, werde ich immer bitterer und grenze ihn noch mehr aus und sehe zu, dass Gott nirgendwo mehr vorkommt. In keinem Schulbuch mehr, in keiner Medienstation mehr, in nichts mehr. In keiner Wissenschaft mehr, nichts mehr. Neulich sprach ich mit einem Wissenschaftler und sagte, weißt du, die Wissenschaft ignoriert Gott. Er sagt, guckt mich an, er ist ein Atheist und sagt, du, das stimmt nicht. Kein ernsthafter Wissenschaftler zweifelt daran. Ja, aber statt dass wir doch irgendwie jetzt und jetzt uns mal mit der Bibel beschäftigen und jetzt mal zu Gott gehen und sagen, Gott, wir sind am Ende mit dem Planeten, werden wir versuchen, ohne Gott diese Welt zu retten. Und wir können in der Bibel lesen, wohin das führt. Gut, zurück zum Thema. Die Plagen werden immer schlimmer, der Gotteshass wird immer schlimmer und dann kommt es zu diesem letzten großen Akt, dass Gott sagt, eure Erstgeborenen werden sterben in Ägypten. Ihr werdet alle sterben. Das ist ja sowieso das große Thema über uns Menschen. Wir alle hier, keiner kommt anders aus der Nummer raus, aus dem eigenen Leben, als dass wir sterben. Wir werden sterben. Die alle mal. Die einen früher, die anderen später. Und hier jetzt die einen früher. Und Gott kündigt das an und sagt, Mensch, Leute, gebt mir doch einfach das Volk Israel, dann ist doch alles gut. Aber nein, wir rebellieren. Und es kommt zu diesem Moment in der Geschichte der Welt, dass Ägypten konfrontiert wird mit Gottes Ansage, Leute, wenn ihr nicht umkehrt, werden eure Erstgeborenen sterben. Und es schien so, als würde da kein anderer Weg diese Ansage beenden. Keine Diplomatie seitens des Menschen. Keine wohlwollende Reaktion. Und da kommt das Passafest jetzt ins Spiel. Gott spricht zum Volk Israel und sagt, sorry, es wird nicht anders kommen, als dass der Todesengel durch das Land Ägypten geht. Und was ordnet Gott dem Volk Israel an? Jede israelitische Familie sollte jetzt ein fehlerloses Lamm nehmen. Lämmer gab es dort wie Sand am Meer. Und das Lamm schlachten und das Blut an den Rahmen der Haustür streichen. Und wo der Todesengel, so sagt uns die Bibel, wo der Todesengel in dieser brutalen, erschütternden, menschlich erschütternden Nacht durch die Nation Ägyptens zog und auch durch das Gebiet der Hebräer zog, wo sie lebten, ging dieser Todesengel vorüber, da wo er das Blut eines geschlachteten Lammes sah und verschonte die Bewohner des Hauses. Und in dieser Nacht noch, sollte das Volk Israel ausziehen, in dieser Nacht noch sollte das Fleisch dieses Lammes gebraten werden und mit ungesäuertem Brot gebacken werden. Ja, wir befinden uns 3.500 Jahre im Nahen Osten, in der Hitze. Da konntest du nicht einfach ein Brot in der Küche liegen lassen. Das wurde frisch gebacken. Es war nicht mehr die Zeit, um zu backen. Und Gott sagt, packt euch da dieses ungesäuerte Brot zusammen, diese Matzen da und esst es und beeilt euch. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Und weil keine Zeit mehr war, sollten sie den Brotteig säuern zu lassen, mussten sie es ungesäuert essen. Und dann sind sie ausgezogen. Und von diesem Tag an sagte Gott dem Volk Israel, feiert diesen Akt meiner Befreiung. Feiert es. Gott hat kein Interesse am Tod eines Menschen. Aber wenn der Mensch nicht in Diplomatie tritt mit Gott und ihn mindestens als Augenhöhe, das ist ja Schwachsinn, wir wissen das, Gott ist gar nicht auf Augenhöhe, Gott ist viel größer, aber mindestens mal das, mal angedacht, der Mensch, der deutsche Mensch, wir in Europa, wir würden mal angedacht auf Augenhöhe versuchen, mit Gott in Diplomatie treten und mal fragen, Gott, was sagst du zu unserem Leben? Wie können wir uns hier irgendwie einigen? Nichts dergleichen wirst du finden. Wir Menschen sind unser eigener Gott. Wir machen uns unsere eigenen Regeln. Und es war niemals anders. Weil wir unsere eigenen Wege gehen, werden wir alle sterben. Und warum jetzt das Opfer? Ja, weil Gott eine Wiedergutmachung braucht. Und seit über 3.500 Jahren bis heute, habe ich Bilder mitgebracht, bis heute, feiern alle Juden dieses Fest. Sie nennen es Pessach, Passafest, Pessach. In Israel einer der größten Feiertage der Juden, der 8-9 Millionen Juden auf der ganzen Welt. Und Pessach, das hebräische Wort, heißt wird übersetzt mit vorübergehen. Im Blick auf den Todesengel. Pessach heißt vorübergehen. Der Tod erreicht uns nicht. Das spricht von Verschonung. Das Passafest, was die Juden heute noch feiern, spricht von Gott will verschonen. Er will kein Leid. Und eins war damals schon klar, verdient hat es das israelitische Volk nicht, wie auch heute nicht und wie auch wir nicht. Keiner hat es verdient. Das war Gottes Gnade und Gottes Erwählung. Und jetzt kehren wir zurück zu Jesus vor 2000 Jahren. Er sitzt nun da an diesem Donnerstagabend und greift in diese übliche Pessach-Liturgie ein und erklärt ihnen, die ihre alte Befreiung feiern, mit Wein, das ist das Bild für das vergossene Blut dieser Lämmer damals, und das Brot, was sie essen, das ist das Sinnbild für dieses ungesäuerte Brot. Er erklärt ihnen nun, und jetzt musst du dir das reintun, jüdische Menschen mit diesem Background und noch viel mehr, ich habe nur die Highlights hier, das saß ganz tief im Verständnis der Juden. Jetzt sitzt Jesus da im Kreis seiner Jünger und sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut, was ich vergieße für das Heil der Menschen. Dass Jesus selbst das wahre, letzte, einmalige Passa geworden ist, das stellvertretend für die Sünden des Menschen geopfert wird. Und wer Jesus an Jesus glaubt und ihn aufnimmt, der streicht quasi im Bild wie so das Blut auf seinen eigenen Türpfosten, auf seine eigene Selbstbestimmung. Und lässt sich reinigen von diesem Blut, was da vergossen wurde vor 2000 Jahren, von aller Zielverfehlung. Man nennt das Schuld. Zielverfehlung. Man geht am Ziel vorbei seines Lebens. Im Annehmen dieser Person. Und Jesus sagt, wer das tut, und jetzt kriegt es Bedeutung für unser Leben und für das Zukünftige, an dem wird der Gerichtsengel vorbeigehen. Ich bin dieses Brot und ich bin dieses Blut. Und Jesu Anspruch, dass er das, was in Israel 1500 Jahre typologisch vorgebildet hat, hat sich in ihm erfüllt, als er menschlich völlig sinnlos ans Kreuz ging und sein Blut gab wie so ein Lamm. Und das ist die ganze Prophetenlinie des Alten Testamentes, die auf Jesus hinweist und sagt, ihr lieben Deutschen, auch ihr müsst das irgendwie kapieren. Ihr müsst das irgendwie verstoffwechseln. Und das ist viermal als Bericht nun in den Evangelien und einmal im ersten Korintherbrief festgehalten worden. Und ich möchte nach der Bedeutung des Abendmahls fragen, anhand dieser vier Texte. Was hat das nun mit uns zu tun? Was macht die Christenheit nun da heute, seit 2000 Jahren? Wir gehen in diesen einen Text im Lukas Kapitel 22 und lesen nach der schon angekündigten, empfohlenen Bibelversion. Jesus nahm dann ein Fladenbrot und dankte Gott. Er brach es, reichte es den Jüngern und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut dies als Erinnerung an mich. So, wenn wir heute Morgen oder alle jeden letzten Sonntag im Monat in unserer Tradition als Freikirche, andere machen das am ersten Sonntag im Monat, spielt keine Rolle, eigentlich sollte man es jeden Sonntag machen, aber dann wird das so irgendwie langweilig. Was tun wir hier? Zum allerersten ist es, wenn wir Abendmahl nehmen, es ist ein Zeichen der Erinnerung. Tut es als Erinnerung an mich. Wenn wir Brot essen und diesen Kelch trinken, dann schauen wir im Glauben zurück auf das errichtete Kreuz bei Jerusalem und bestaunen die Liebe Gottes, die sich hier offenbart. Wenn wir Abendmahl nehmen, wenn Christen Abendmahl nehmen, im biblischsten Sinn, dann bestaunen wir die Liebe, die sich hier offenbart. Ich finde Johannes so cool, wenn er da im 13. Kapitel Vers 1 sagt, das Passafest stand jetzt unmittelbar davor. Er spricht von der gleichen Situation. Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Nun bewies er den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Ist das irre? Johannes schreibt das ja im Nachgang, blickt zurück, er war dabei, der das schreibt hier. Er war auch übrigens der älteste Jünger, ist bis zu 90 Jahre alt geworden. Dann hat er noch die Offenbarung geschrieben und er sagt, jetzt wusste Jesus, seine Zeit ist gekommen, er wird jetzt sterben. Aber für ihn war dieses Sterben der Beweis. Nun bewies er den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Niemand von uns wird einfach freiwillig bereit sein, für seinen Nachbarn zu sterben. Nein, das werde ich nicht. Ich werde versuchen, ihm zu helfen, aber ich werde versuchen, mein Leben zu retten. Jesus gab freiwillig sein Leben hin, weil er wusste, er war bei Gott, er ist Gott. Er wusste, das ist der Weg, wo der Gerichtsengel an dir vorbeigeht. Das feiern wir im Abendmahl. Wir erinnern uns, wir bestaunen diese Liebe Gottes, die sich hier gezeigt hat im Sterben von Jesus. Mein Leib gebe ich für euch hin. Kein Mensch geht freiwillig in den Tod für jemand anders. Aber ich habe schon gesagt, wir kommen aus der Nummer unseres Sterbens nicht raus. Aus der Dunkelheit kommen wir nicht heraus. Menschen sterben, wo gehen sie hin? Und wenn wir Jesus haben, Jesus sagt, dann wirst du leben, auch wenn du hier physisch 1,80 Meter unter die Erde kommen musst. Wer den Sohn hat, hat das Leben für immer. Und nicht erst nach dem Tod, sondern jetzt schon hier. Der Gerichtsengel geht an meinem Haus vorbei, wenn ich mich an Jesus halte, wenn ich sein Jünger bleibe, wenn ich seine Vergebung für mich in Anspruch nehme und selber in Vergebung lebend bleibe. Zweitens, wir gehen rüber zum Paulus, zum 1. Korinther 11, Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Das Zweite, was wir also im Abendmahl tun, ist verkündigen. Wir verkündigen heute Morgen, wenn wir das Abendmahl nehmen, was Jesus alles durch seinen Tod für uns erworben hat. Eine echte, totale Erlösung vom Gericht oder dem Gerichtsengel. Oder dem Tod. Der Todesengel geht wirklich vorbei in deinem Leben, weil du Jesus glaubst. Sag mal irgendjemand irgendwas, so ein Halleluja oder so ein Amen oder komm, sag mal was. Meine Güte. Das sollten wir wieder üben. Wir sollten darauf reagieren, wir sollten das erfassen. Hey, wir haben Vergebung unserer Schuld. So viele Menschen, die dann zu Christus kommen, die erleben plötzlich den Unterschied. Es ist wie ein Mensch, der im Gefängnis geboren ist, der niemals Licht gesehen hat. Der kannst du was von Licht erzählen. Der hat über Licht gelesen, aber er weiß nichts, wie es sich anfühlt. Und dann kommt ein Mensch und nimmt Jesus an, völlig noch so schüchtern. Und ich weiß gar nicht, was passiert. Aber wenn er Jesus wirklich im Herzen getroffen hat, dann sagt er, boah, ist das Leben anders? Ich kann es kaum beschreiben. Vergebung von allen Fehlern, von allem Mist, was deinem Leben unterlaufen ist. Es ist die Befreiung von der Macht der Sünde, dass du nicht mehr sündigen musst, dass du nicht mehr Knecht von irgendjemandem mehr sein musst. Und es ist das Heil für Leib, Seele und Geist. Matthäus 11, 28, Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid und frustriert seid unter dem Stress eures Alltags und findet Ruhe bei mir, indem ihr lernt, sanftmütig zu werden. Das ist ein anderes Thema, darüber müssen wir predigen, weil ich glaube, das Thema wird uns berühren für die kommende nahe Zukunft. Es braucht sanftmütige Menschen und Sanftmut kommt nicht einfach nur, weil ich sage, ich will sanftmütig sein. Sanftmut müssen wir von Jesus lernen, aber dazu später. Habe ich euch die Bibelstelle mitgebracht, weiß ich gar nicht, Matthäus 11, 28. Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Das ist Jesu Ansage. Unterstellt euch mir, lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen demütig, zum Dienen bereit. So können wir sein Joch tragen. Drittens, Lukas 22, Vers 20. Ebenso nahm Jesus den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Ja, das hat hier nichts mit Kannibalismus zu tun, um irgendeinen fragilen, seltsamen theologischen Aspekt, wenn wir auch heute Morgen wieder das Wort Blut in einem Lied sogar singen und wir rühmen das Blut und ich verstehe Menschen, die kommen zum ersten Mal in Gottesdienst und denken, die spinnen. Wir müssen das von dieser Perspektive her verstehen, dass es geistlich ist. Wir sind keine Kannibalen, das ist kein echtes Blut, das ist Traubensaft. Aber Jesus sagt, es ist ein Bundesschluss. Wir feiern einen neuen Bund, den Gott mit Menschen eingeht. Das müssen wir vertiefen, darüber sollten wir studieren, das sollte uns nicht mehr loslassen und egal bleiben. Was meint Gott mit dem Bund? Was will er von mir? Ja, er will mit mir Gemeinschaft haben, dafür hat er mich geschaffen. Er will nicht, dass ich mich verletze, er will, dass ich gesegnet bin, dass es mir wohl geht. Aber dieser Bund, den wir heute Morgen feiern, der ist nicht länger durch eine immer wiederkehrende Werksgerechtigkeit gekennzeichnet. War die Woche halbwegs gut? Ah, schön, dann freut sich Jesus über mich. Er liebt dich, weil er sein Leben gelassen hat. Punkt. Und er weiß, dass wir Fehler machen. Wir feiern diesen Bund der Gnade, des Unverdienten. Ich kann mir mein Heil, ich kann mir meine Freundschaft mit Jesus nicht verdienen, sondern werde damit völlig, völlig unverdient beschenkt. Und so sollten wir einander, miteinander leben, auch als Ehepaare. Wir klagen uns noch zu viel an. Wir werfen uns noch zu viel vor. Wir brauchen mehr Gnade in unserer Ehe. Und wir können diese Gnade anzapfen, dieses ständige Verzeihen, weil doch Jesus dich und mich begnadigt hat, oder? Aber es ist nicht nur die Seite Gottes, dass er durch sein Kreuz gesagt hat, ich trete in einen Bund mit dir. Zu einem Bund braucht es Zweie. Ich darf manchmal Trauungen machen. Ich hoffe, jedes Pärchen ist da freiwillig. Es hat auch was mit mir zu tun. Wir treten beim Abendmahl immer wieder neu in diesen Bund mit Gott ein oder erneuern ihn oder bekräftigen unsere Entscheidung mit Jesus. Ja, wenn wir das Abendmahl nehmen, drittens ist das ein Bundesschluss. Ich sag wieder Ja zu dir, Jesus. Ja, ich liebe dich. Ja, ich glaube an das, was du für mich gemacht hast. Danke, dass du da bist. Wer Abendmahl nimmt, erneuert sein Versprechen, das er bei der Taufe Gott gegeben hat. Und wenn du dich nicht erinnern kannst, dass du dich hast taufen lassen, dann sage ich dir, lass dich taufen. Mach das als einen Punkt fest, indem du sagst, Gott, ich habe verstanden, worum es geht. Du willst mit mir leben. Du befreist mich von der Knechtschaft dieser irrevisiblen Dunkelheit dieser Welt. Du befreist mich von all dem, von womit ich darunter leide in meinem Charakter. Römer 6, Vers 4 sagt Paulus es auf diese Art und Weise. Züricher Bibel. Wir wurden also mit Jesus begraben durch die Taufe auf den Tod, damit wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, auch wir in der Wirklichkeit, ja, vielleicht sagst du dir mal, in der Wirklichkeit eines neuen Lebens unseren Weg gehen. Da ist etwas von Neuem geboren worden, als du zu Christus kamst, ihm dein Leben gegeben hast, ja gesagt hast zu Jesus und es dann mit der Taufe besiegelt hast. So rum wird ein Schuh draus, nicht andersrum. Sorry für alle meine Kollegen. Nur so macht das Sinn. Der Mensch erkennt, ich bin verloren. Der Mensch nimmt Christus an und lässt sich taufen. Und erlebt die Wirklichkeit eines neuen Lebens in Christus. Weder Martin Luther, noch mein Freund, der das Buch geschrieben hat, kann nachweislich statistisch in unserer seit 1700 Jahren Staatskirchenpraxis nachweisen, dass Babys, die geboren werden, neue Menschen in Christus sind dadurch, dass sie geboren wurden, getauft wurden als Baby. Niemand kann das nachvollziehen. Niemand. Aber millionenfach können es Menschen nachvollziehen. Statistisch belege mit ihren Erfahrungen ihres Lebens. Kommt ein Mensch zu Christus und versteht als Teenager, ich bin verloren, ich will Jesus und nimmt ihn an und lässt sich taufen. Erlebt er die Wirklichkeit eines neuen Lebens. Jesus sagt zu Nikodemus, zu diesem Schriftgelehrten, du musst von Neuem geboren werden. Wie jetzt? Ja, es braucht Arbeit, um das zu verstehen. Dann sagt Paulus weiter im Vers 14, gleiches Kapitel, und stellt eurer Glieder, euer Leben, euren Körper nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge des Unrechts. Lügt nicht und so weiter, ja. Hey, hört auf mit dem Mist, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die doch vom Tod zum Leben gekommen sind und bietet ihm eure Glieder, euer Leben, eure Zeit, euer Geld, euer Investment ins Reich Gottes. Bietet ihm es als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Dann wird die Sünde ihre Macht über euch verlieren, denn ihr lebt ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wir feiern im Abendmahl den Bundesschluss Gottes, aber es ist immer mein Bundesschluss. Ich sag wieder Ja zu dir, Jesus. Ich will raus aus der Bequemlichkeit. Ich will wieder beten, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich will mich wieder investieren in die Gemeinde. Ich will mitmachen. Wir sind eine Mitmachkirche. Ja, 2G. Gemeinsam gestalten. Gemeinsam unterwegs. Und das vierte ist Gemeinschaft. 1. Korinther 10. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Hey, wir treten beim Abendmahl in eine besondere Gemeinschaft. Koinonia, lateinisch Kommunion, da ist das katholische Wort her für Kommunion, Gemeinschaft mit Christus. Und das spricht von einer realen Gegenwart Jesu im Abendmahl. Das ist keine, wir glauben nicht als Freikirche an eine mystische Verbindung mit Brot und Wein und wir haben jetzt hier tatsächlich das Blut Jesu. Daran, das können wir nicht finden in der Bibel. Aber es ist eher wie eine Verbindung zwischen Gott und seiner Bibel. Hast du doch, oder? Liest du sie? Ich bitte dich, lies sie mehr und öfter und tiefer denn je. Wir brauchen die Wahrheit des Wortes Gottes, um in dieser exorbitanten Zeit überleben zu können. Aber was will ich damit sagen? Gott ist bei der Bibel ja auch nicht physisch im Papier und in der Tinte. Aber während ich sein Wort lese, und da kann ich Karl May daneben legen und versuchen zu lesen oder irgendjemand anders, wenn ich die Bibel lese, empfange ich mehr als nur Informationen für meinen Verstand. Geht's euch auch so? Wenn ich von Neuem geboren bin und nehme ich beim Lesen am Leben Gottes das Leben Gottes wahr. Es ist mehr als nur Buchstaben und Schrift. und Papier. Und so ist Abendmahl mehr als nur ein, naja, es ist ein Symbol, wir erinnern uns. Nein, es ist echte Gemeinschaft, die du haben kannst mit Christus, mit deinem Jesus. Und so komme ich im Glauben mit Jesus in Berührung durch sein Wort. Das baut mich auf. Ich komme in Berührung mit ihm. Es ist ein Geheimnis, es ist ein Mysterium. Aber es ist auch so logisch. Und fünftens zum Schluss, wir bleiben bei Korinther 10. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft? Ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Es ist die Einheit, die wir hier finden. Nicht nur das Miteinander, die Gemeinschaft mit Christus, sondern die Einheit des Leibes. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Das ist das Bild seit 2000 Jahren, was Gott uns gibt, an dem wir irgendwie verstehen, wie wird Gemeinde, wie wird Kirche Jesu sichtbar. Das ist die Gemeinschaft miteinander. Livestream ist super, aber es reicht nicht aus. Ich glaube, wir werden niemals eine Livestream-Gemeinde. Jesus ist immer da für Menschen. Wir brauchen einander. Wir wollen einander. Wir wollen ein paar Worte wechseln miteinander. So gut es irgendwie geht, uns in Teams integrieren. Ob Kleingruppen oder ob Teams zum Arbeiten, wenn wir wieder arbeiten können hier als Gemeinde. Wir brauchen einander. Das Abendmahl bringt in besonderer Weise die Einheit des Leibes Jesu zum Ausdruck. Ich habe schon gesagt, die Kirche Jesu wächst derzeit schneller, als Kinder geboren werden. Und die allermeisten von diesen Milliarden Christen kennst du gar nicht. Aber im Geist ist man irgendwie verbunden. Solltest du irgendwo auf diesem Planeten irgendwo hinkommen und einen Christen treffen, der wirklich gläubig ist und wiedergeboren ist und die Gemeinschaft mit Christus hat, wirst du feststellen, ihr habt euch, es ist, als würdet ihr euch euer Leben lang kennen. Das ist ein Geheimnis. Ist ein Geheimnis. Die Voraussetzung ist natürlich, dass ich Jesus zu meinem persönlichen Retter mache. So wie das Passahlamm damals vor 3.500 Jahren für ein Haus da war, einer Familie. Wenn es eine kleine war, sollte sie sich mit der Nachbarfamilie zusammentun, so dass sie gerade das ganze Lamm essen konnten. Das Lamm ist für die ganze Familie da. Wir sind eine Familie hier in Wittenberg. Wir haben noch viele Familien, unsere Freunde anderer Kirchen und Gemeinden. Aber da, wo du dich wohlfühlst, da, wo dein Herz schlägt, wo du sagst, da bin ich von Herzen Mitglied einer Gemeinde, dann lass dich bitte auch sehen. Nicht alle 12 Wochen. Also, dein Geld braucht Gott nicht. Gott braucht dein Herz. Gott braucht dich physisch, dass ein anderer durch dich ermutigt wird. Wir alle sind seine Kirche. Und das drücken wir im Abendmahl aus. Wir sind wirklich sein Leib. Deswegen schimpfen wir auch nicht über andere Christen. Über andere, die es anders machen, die anders theologisch denken. Nein, wir halten unser Herz rein. Wir wertschätzen jeden anderen. So war es dann ja auch in der ersten Kirche vor 2000 Jahren. Selbstverständlich, wir lesen da in Apostelgeschichte und sie waren alle von Herzen beieinander. Täglich trafen sie sich in den Häusern zum Abendmahl. Ein Herz und eine Seele, Freundschaft miteinander. Sie hatten darauf zu achten, dass sie versöhnt mit Menschen zum Abendmahl kamen und versöhnt mit Gott. Wir brauchen es, in uns zu gehen. Eine Schwachstelle der Reformation vor 500 Jahren ist, dass wir als evangelische Christen sehr schlodderig mit dem Thema Beichte geworden sind. Ich kenne Kollegen, die heute noch, evangelische Kollegen, die heute noch in die katholische Kirche zum Beichten gehen. Ich habe Mentoren, wo ich hingehen kann. Wir alle brauchen Menschen, wo wir unsere Schuld bekennen. Aber vielleicht ist auch das ein Grund, warum der Heilige Geist so nicht zugreifen kann auf unser Leben. Weil wir ein Verständnis von Schuld haben, das ist schlodderig. Passiert ja nichts. Abgehakt. Die Bibel sagt, nee, ist nicht abgehakt in deinem Leben. Ist nicht abgehakt. Erleben wir in der Eheberatung immer und immer wieder sexuelle Verfehlungen, in der Vergangenheit. Leute kriegen das nicht mehr los. Ist nicht abgehakt. Schade, dass wir als reformatorische evangelische Christen das Thema Beichte so unter unseren Füßen haben. Es würde so viel befreien, wenn wir unsere Schuld vor Jesus eingestehen und sagen, Gott, vergib mir. Oder jemandem, der uns nahesteht, vergib mir. Nee, wir fordern Erklärung vom anderen. Und Jesus sagt, ich fordere doch keine Erklärung von dir, ich gebe mich dir hin. Wir brauchen es auch beim Abendmahl, Momente zu haben, wo wir ins Gebet gehen können. Und jetzt kann das Worship-Team nach vorne kommen. Wo wir sagen, Herr, wo bin ich nicht in Ordnung mit Menschen? Und wo rede ich mir dieses nicht in Ordnung schön? Gibt ja immer Argumente, warum du so drauf bist mit Menschen, wie du drauf sein willst. Es liegt an dir. Aber diese Schönmalerei ist wie eine Herbstblume, die vergeht. Das nimmt dir eh kein Mensch ab. Ist alles in Ordnung, ich und der Herr. Es nimmt dir kein Mensch ab, wenn es nicht echt ist. Jesus ruft uns beim Abendmahl auf, ehrlich zu werden. Die Menschen ohne Jesus, weißt du, was die mir immer vorwerfen? Ich kann die Heuchelei der Kirche nicht ertragen. Teilweise weit überspitzt, aber ein bisschen haben sie recht. Jesus ruft uns auf, Heuchelei abzulegen und ehrlich zu werden in unserem Leben. Wenn es bei mir nicht so läuft, dann läuft es bei mir eben nicht so. Dann ist das so. Und dann will ich das Jesus auch sagen. Und ich will dem Heiligen Geist da sagen, komm da rein in meine verkorkste Denken oder meine Gewohnheit, von der ich weiß, die stresst mich nur. Und dann bekenne ich es. Dann lade ich den Heiligen Geist ein. Und dann kommt er, meine Gedanken und Gefühle zu verändern oder Dinge wirklich auch wegzunehmen. Ich habe es immer und immer und immer wieder bei Fuß erlebt. Und er ersetzt es mit Liebe. Wenn wir vergeben, wenn wir versöhnt leben, wenn wir getauft sind, dann sind das Voraussetzungen. Sonst macht Abendmahl keinen Sinn. Dann lade ich dich ein, wenn wir das Abendmahl jetzt nehmen und du sagst, nee, ich kenne Jesus nicht und ist auch gut so, dann darfst du es an dir vorbeigehen lassen. Es macht nur Sinn, wenn du Jesus lieb hast. Wenn du weißt, ich bin dein Kind, fassen wir es nochmal zusammen. Wir haben 5 Dinge. Wir tun es als Erinnerung, indem wir Gottes Liebe bestaunen. Wir verkündigen seinen Tod, bis er wiederkommt. Er kommt wieder. Wir genießen heute Morgen seinen Bundesschluss und sagen beim Abendmahl, ja, Jesus, ich will bei dir bleiben, mit dir leben. Und wir feiern die Gemeinschaft mit ihm und die Einheit miteinander. Und ich frage, ist jemand hier heute Morgen, der sagt, Mensch, das klingt alles richtig gut. Wie kann ich das erleben? Dann möchte ich dich einladen zu beten, weil Gott sagt, ein einziges Gebet sind wir nur entfernt von Gott. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ich will auch Jesus in mein Leben haben, das kannst du mit einem einfachen Gebet sagen, Gott, wenn es dich gibt, komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Und ich möchte dich einladen, mit mir zu beten, gerade jetzt, und das doch auszuprobieren. Wenn du so irgendwie halbwegs, ja, halbwegs macht das Sinn, was der Kerl da vorne predigt. Dann sprich doch mir im Herzen einfach nach. Jesus, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Wenn du auch für mich gestorben bist am Kreuz, dann komm in mein Leben und offenbare dich mir. Geh du einen Weg mit mir, dass ich dich wahrnehme, dass ich deine Stimme höre, dass ich dich spüre. Jesus, wenn du lebst, dann vergib mir meine Fehler und nimm mich an als dein Kind und schenk mir neues Leben. Schenk mir neues Leben. Danke dafür, dass du mich liebst. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Und wenn du das gebetet hast, hey, dann sag Gott, du bist mein Kind. Und dann lade ich dich ein, dass du mit jemandem sprichst. Vielleicht hat dich jemand hergebracht und sagt so, wie geht's jetzt weiter? Ihr habt ein Gebet gesprochen, ja? Und er zeigt dir die Schritte. Und für uns alle, lass uns einen Moment in uns gehen. und den Herrn fragen und unser Leben ihm öffnen und sagen, Jesus, wo bin ich nicht in Ordnung mit Menschen? Wo lebe ich in Bitterkeit? Wo lebe ich in Unversöhnlichkeit? Versöhnung ist immer eine komplexe Sache, das braucht viel mehr als einfach zu sagen. Aber ein versöhnliches Herz, das kann ich selber entscheiden. Ich will ein versöhnliches Herz haben. Und dann frag Jesus, bin ich bereit, Herr, mit dir Gemeinschaft zu haben? Und dann geh rein in diesen Bereich und bestaune Gottes Liebe für dich. Sag ihm Danke, dass du sein Kind da sein darfst. Dann möchte ich uns einladen, dass wir gemeinsam diesen Becher hier öffnen, die unsichtbare Folie zuerst oben drauf, damit wir an dieses kleine Teilchen dort kommen, das symbolisiert den Leib Jesu. Dass der Gerichtsengel an dir vorbeigeht, hat einen Grund. Du kennst Jesus. Jesus, wir segnen diese Becher. Wir segnen dein Brot und diese Kelche in deinem Namen, dass es uns zu deinem Leib und zu deinem Blut wird, was die Macht hat, unsere Schuld wegzuwaschen, uns zu reinigen, uns als authentische Menschen vor dich hinzustellen. Du gabst dein Leben für mich. Danke, Herr. Lass uns das Abendmahl jetzt feiern, du und dein Jesus, gemeinsam miteinander und dann uns einfach hineinführen lassen in das letzte Lied.